Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Axel Ohrendorf.
Wir leben in der Passionszeit. Und in der Passionszeit ist natürlich das zentrale Thema. Es geht um das Sterben Jesu, um die Stellvertretung Jesu für unsere Schuld am Kreuz. Es geht um Vergebung, um die erfahrene Vergebung. Ich habe das Thema so gewählt, erfahrene Vergebung befreit zum priesterlichen Dienst. Also da ist schon etwas Doppeltes drin, wenn ihr gut zugehört habt. Erfahrene Vergebung befreit, aber nicht nur mich, sondern auch zum Dienst am Nächsten. Also auch wieder zu vergeben. Und ich hoffe, dass wir heute Morgen etwas von diesem Geheimnis, von dem wir nachher von Apostel Paulus etwas aufnehmen wollen, was er zu dieser Thematik sagt, von dieser Verwandlung, die durch Gottes Geist in unserem Leben passieren kann, selbst auch erleben. Und dass wir Hunger danach bekommen, dass das, was wir erfahren dürfen an Vergebung, dann auch wieder zum Dienst wird an anderen Menschen und wir damit, ich sage das mal so, Reklame machen für einen gnädigen Gott. Ich lese uns das Negativbeispiel vor aus der Bibel. Über das werde ich gar nicht predigen, aber das lassen wir mal so als Grundton im Hintergrund stehen heute Morgen. Das ist ein Gleichnis, das in folgender Weise passiert, Matthäus 18. Da trat Petrus hinzu und sprach zu Jesus: Herr, wie oft muss ich denn eigentlich meinem Bruder vergeben, der an mir gesündigt hat? Ist das genug, wenn ich es 7-mal tue? Und Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es aber nur nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu zahlen. Da fiel der Knecht nieder und flehte ihn an und sprach: Hab doch Geduld mit mir, ich will dir es alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit seinem Knecht und ließ ihn frei. Und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen Mitknecht. Der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Und er packte ihn und würgte ihn und sprach zu ihm: Bezahle mir, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab doch Geduld mit mir, ich will dir es ja alles bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hatte, was er denn schuldig war. Als nun seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und sprachen zu ihrem Herrn alles vor, was sich dort begeben hatte. Und da befahl sein Herr ihn zu sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du jetzt nicht auch Erbarmen haben sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über ihn erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch euer himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Wir haben die Jahreslosung: Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Jetzt haben wir gerade das Negativbeispiel gehört. Da kann es einen schaudern, wenn man in diese Geschichte hineinsieht. Und vielleicht haben wir ganz viel Unverständnis dafür zu sagen, wie kann man denn nur, wenn man so reich beschenkt worden ist mit Gnade und Barmherzigkeit, wie kann man so hartherzig sein gegenüber seinem Bruder und seiner Schwester? Ich möchte uns mit in einen kleinen Abschnitt des Apostels Paulus nehmen im Kolosserbrief Kapitel 3, wo er das Thema noch einmal aufnimmt und er wendet sich hier nicht an irgendwelche Leute, die Gott noch nicht kennen, sondern an seine Gemeinde, an dich und an mich. Und das muss man mit diesen Ohren der Gemeinde hören. Da schreibt der Apostel Paulus im Kolosser Kapitel 3: So zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, ertraget einer den anderen und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie Christus euch vergeben hat. So auch ihr. Und zu diesem allen aber zieht an die Liebe, die wie ein Band ist der Vollkommenheit. Als junger Christ, immer wenn ich an Kolosser 3 herankam, da steht ja als erstes, zieht aus den alten Menschen und dann kommt, zieht an den neuen Menschen. Dann muss ich euch sagen, dann habe ich immer Minderwertigkeitskomplexe bekommen. Geistliche Minderwertigkeitskomplexe. Ach, dachte ich, noch einmal, sei mir gnädig, ja. Wie ist das mit diesen neuen Gewändern in meinem Leben? Mit all dem, was hier geschrieben steht, das ist doch bei mir so anders. Und oft stand das so anklagend vor meinem Leben, so vor meinem inneren Auge. Und da habe ich so zwei Sätze, die vielleicht ganz spannend einmal gegeneinander stehen. Die Frage, gibt es ein neues Verhalten in alten Verhältnissen oder leiden wir an altem Verhalten in den neuen Verhältnissen? Muss man einen Moment drüber nachdenken. Gibt es ein neues Verhalten in den alten Verhältnissen? Also wir sind neue Menschen, wir leben aber in dieser Welt und leben in all den Verhältnissen, in denen wir auch gelebt haben, als wir noch Bravo gelesen haben. Aber leiden wir nicht viel mehr an einem alten Verhalten in den neuen Verhältnissen, in denen ich jetzt lebe? Das heißt, passiert es nicht so, wie ich früher schon ohne Jesus gelebt habe, plötzlich jetzt in einem Leben mit Jesus? Früher habe ich immer gedacht und manchmal in Predigten auch gehört, wenn ich dann zum Glauben gekommen bin, dann gibt es so einen Schnitt im Leben. Früher habe ich in der Sünde gelebt, jetzt lebe ich in Christus. Rein theologisch klingt das gut. Aber dann in der Praxis fand ich mich irgendwo immer wieder ganz anders. Dass ich plötzlich ein altes Verhalten in meinem neuen Leben mit Jesus Christus entdeckte. Und dann hatte ich Spannung mit diesem als Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte. Wie konnte das sein? Ich, ein Heiliger, der mit alten Dingen wieder konfrontiert ist in einem neuen Leben? Und dann habe ich den Fehler gemacht, auf den wir gleich noch einmal eingehen. Ich habe in meinem Inneren gedacht, du musst dich jetzt anstrengen, damit du ein Heiliger wirst. Und dann kannst du vor Gott treten und dann bist du jemand, der eben auch neues Verhalten in neuen Verhältnissen lebt. Dann bist du ein überzeugender Christ. Das Einzige, was mich damals gerettet hat, war, dass ich entdeckte, dass andere auch noch sündigen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch entdeckt, aber irgendwie entdecken wir das meistens in diesem Zusammenhang, wenn wir unsere eigenen Minderwertigkeiten im Leben entdecken, unsere geistlichen, empfundenen Minderwertigkeiten entdecken. Da, wo wir uns vergleichen mit anderen und vielleicht den Eindruck haben, dass der andere doch vielleicht geistlicher oder besser ist. Und da ist es, fand ich, manchmal wie eine Genugtuung, als wenn dann, wenn dem anderen ein Fehler passiert, wir uns da ein Stück drauf ausruhen könnten. Naja, der ist ja auch nicht hundertprozentig. Wir haben ja alle unsere Fehler. Manchmal kommt auch, und das auch in unseren Gemeinden, ist zu einem geistlichen Konkurrenzempfinden. Neid und Eifersucht kommt auf. Und wir achten ganz genau darauf und meistens ja in den ethischen, in den moralischen Dingen, wie denn einer lebt, wie er sich verhält, was er sagt und was er tut und was er lässt. Und vielleicht ist wirklich jemand an mir schuldig geworden oder hat mich gekränkt, vielleicht sogar verletzt. Schuld gleich welcher Art? Wie gehen wir dann damit um? Ich möchte es einmal vergleichen. Bitte hört es einfach mal gemeindeintern. Ich möchte es mal vergleichen mit einem Vulkan. Es gibt zwei Möglichkeiten, die wir da betrachten können. Das erste ist, in einem Vulkan brodelt es. Er kocht. Ich bin schon in mancher Gemeinde gewesen, da hat es gebrodelt. Und da hat es gekocht. Nach außen steigen giftige Dämpfe auf. Wir leiden nach innen. Nach außen können wir vielleicht noch sehr beherrscht reagieren. Vielleicht wirken wir sogar noch geistlich nach außen. Aber wir bauen uns oft nur noch durch unser Selbstmitleid. Neigen dazu, sogar eine Märtyrerrolle einzunehmen. Ich bin der Arme. Man hat mich nicht verstanden. Man ist an mir schuldig geworden. Aber keiner nimmt das zur Kenntnis. Und das Verrückte ist dabei, das Ergebnis ist, dass daraus eine geistliche Arroganz entsteht. Wir grenzen uns ab. werden unzufrieden und oft sehr, sehr einsam. Höchstens eine Solidargemeinschaft der Leidenden, die gibt es auch in manchen Gemeinden. Da, wo Menschen sich nicht verstanden und abgesondert fühlen oder wo man die Schuld, die man an ihnen begangen hat, nicht auf sie eingeht, oft finden sich diese leidenden Leute zusammen und bilden so etwas wie giftige Gase in einer Gemeinde. Man kann den Vulkan aber auch noch von einer anderen Seite betrachten. Ich habe die Tage gelesen, der Ätna ist ja, viele haben das vielleicht in den Nachrichten gesehen, der Ätna ist wieder ausgebrochen. Inzwischen scheint es einen Rhythmus zu geben, dass alle 30 bis 40 Stunden Eruptionen passieren am Ätna. Das gibt es auch in Gemeinden, regelmäßige Eruptionen. Und dann schießt die Aschewolke 12 Kilometer hoch, also unübersehbar. Es war in den letzten 15 Tagen 9 Ausbrüche hintereinander. Da werden heiße Brocken durch die Luft ausgespuckt und fliegen wild durch die Gegend und richten oft dabei großen Schaden an und vereinen sich dann letztlich zu einem vernichtenden Lavastrom, der alles glühend unter sich begräbt. Also wie gesagt, ich sprach von der Gemeinde. So was gibt's. Nur nicht bei uns. Aber ich habe es in meiner eigenen Heimatgemeinde so erlebt. Und es waren nicht nur giftige Dämpfe, sondern es kam zum Zerbruch der Gemeinde. Es kam zu Spaltungen, zu Abwanderungen von Geschwistern, die in Klage und Anklage, die übrigens sehr verwandt sind miteinander, Klage und Anklage, voneinander Abstand nahmen und sich die Bruderschaft und den Glauben gegenseitig abgesagt haben. Und wisst ihr, was in unserem Gemeindehaus hinten an der Wand stand? Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, wodurch ihr euch selbst betrügt. Das habe ich nie in meinem Leben vergessen. Und ich hatte den Eindruck, wir hätten in unserer Gemeinde keine Berechtigung mehr, eine Evangelisation durchzuführen. Das, was wir nach außen gelebt haben und was nach innen an der Wand stand, das waren zweierlei Botschaften. Ja, wir können so sein. Jeder soll es hören, wie der andere an mir schuldig geworden ist. Wir projizieren die Fehler und Schwächen wie mit einem Beamer an die Wand. Dadurch werden sie vergrößert. Und dann stellen wir uns davor und grenzen uns von dem schuldigen Bild hinter uns ab. Vielleicht durch Anklage oder auch Rebellion. Günter Hopp hat einmal einen schönen Satz gesagt in diesem Zusammenhang. Er hat gesagt, so schnell werden Priester Gottes zu Petzern des Satans. Das soll auch noch alles fromm sein, was wir da tun. Wir ergötzen uns oft sogar an den Sünden des anderen, an der Schuld, an den Mängeln. Wer solch eine betrügerische Perspektive in seinem Leben entwickelt, der wird blind für den Balken im eigenen Auge. Aber der Splitter im Auge des Bruders und der Balken in meinem eigenen Auge, das ist das gleiche Holz. Und die Ursachen für solche Entwicklungen sind oft geistlicher Stolz. Solche Menschen werden unzugänglich für Korrektur, für Ermahnung, für Seelsorge. Ihnen kann man sagen, was man will, es kommt einfach nicht an. Es geht nicht in sie hinein. Kein Gottesdienst kann ihnen wirklich noch etwas anhaben. Solche Menschen sind ständig unzufrieden, ohne Frieden und frustriert. Die Folgen sind dramatisch. Enttäuschung, Frustration, die werden zur Dauerhaltung. Sie fühlen sich unverstanden, nicht ernst genommen, entwickeln Selbstmitleid und irgendwann resignieren sie, ziehen sich zurück und schießen aus der Entfernung. Die geistliche Vereinsamung in ihrem Leben führt irgendwann zur völligen geistlichen Zersetzung ihrer Persönlichkeit. Es kommt zu einem chronisch arroganten Klagehaltung. Menschen, die an der Unversöhnlichkeit und mangelnden Vergebungsbereitschaft leiden, reagieren auf zwei Dinge besonders im Leben, auf Leid und auf Güte. Und deshalb ein zweiter Gedanke, nicht von mir, sondern vom Apostel Paulus. Nur wer von Christus überwältigt wird, der bewältigt das Miteinander. Bevor wir nicht selbst betroffen sind von der eigenen Erlösungsbedürftigkeit, die Seelsorge Gottes in Anspruch zu nehmen und bejahen, täglich aus der Vergebung zu leben, werden wir immer fixiert sein auf die Schuld und die Sünde des anderen. Aber was heißt das nun, von Christus überwältigt werden? Und hier wird Paulus ganz praktisch. In Kolosser 3, Vers 9 schreibt er, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Ich lese nochmal den Satz, der ist sehr wichtig. Denn ihr habt den alten Menschen ausgezogen mit seinen Werken und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis, wonach? Nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wer hat diesen neuen Menschen geschaffen? Christus. Und der neue Mensch soll nach dem Ebenbild dessen gestaltet werden. Wenn Christus uns überwältigt, dann mit seiner Liebe. Er will nicht, dass wir in seinem Schatten, sondern in seinem Licht stehen. Und wir haben dieses schöne Bild von Sonne und Mond. Der Mond, manchen quält er dann, wenn er voll leuchtet nachts. Aber wir finden es auch schön, wir sehen ihn hell strahlen und doch ist er nur das Ebenbild der Sonne. Er hat keine eigene Lichtquelle, sondern er reflektiert nur das, was er von der Sonne empfängt. Er kann so wenig aus sich selbst strahlen, wie du und ich aus eigener Kraft einem anderen Menschen vergeben können. Gottes Güte und nicht Gottes Rache, so heißt es in der Schrift, will uns zur Umkehr leiten. Römer 2 schreibt der Paulus, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, seiner Geduld und seiner Langmut, weißt du denn nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leiten will? Was soll denn Umkehr bewirken in unserem Leben? Wir müssen wissen, entweder hören wir in unserem Leben auf die Lüge unseres eigenen Herzens oder wir hören und wir könnten besser sagen, gehorchen dem Wort Gottes. Und dann müssen wir immer zuerst das hören, was Christus getan hat und nicht zuerst auf das sehen, was wir denn tun müssen. Wir sind ganz schnell immer dabei, den Imperativ nach vorne zu stellen, den Befehl, was ich tun muss, was ich tun soll oder lassen soll. Aber allem voraus geht immer, was Christus getan hat und tut. 2. Korinther 5, ist jemand in Christus, dann wird er eine neue Kreatur. Da steht dann, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und wir spüren im Hinterkopf schon, wie der Gedanke aufkommen will, ja, aber. Und dann fällt uns unsere Gebrechlichkeit ein, dann fallen uns Schuld und Sünde ein, dann fällt uns ein, wie bedürftig wir auch als Gemeinde sind. Das Aber will sofort hervorkommen und in Frage stellen, ob es denn nun wirklich neu ist. Aber hier steht, ist jemand in Christus, dann ist er von Christus her, nicht wir von uns, sondern von Christus her sind wir gerecht gesprochen. Wir sind neue Kreatur und doch oft mit altem Verhalten. Wir leben heute in einer Zeit, in der man viel von Authentizität spricht. Wir meinen damit eigentlich echt sein, dass wir echt sind und nicht Schauspielern voreinander. Und das hat etwas mit Identitätsbildung zu tun, mit der Entwicklung unserer Persönlichkeit. Und wenn wir das auf unser geistliches Leben übertragen, dann hat das damit zu tun, dass wir nun eine neue Identität in Christus gefunden haben, durch Christus bekommen haben. Jetzt müssen wir das lernen, dass diese Identität auch echt zum Ausdruck kommt. Dass wir das sind, was wir sind. Vielleicht sagst du aber, ich habe aber eine spitze Zunge. Meine Worte können sein wie Rasierklingen. Trotzdem, dass ich Christ bin. Oder wie bei einem Computer, ein Stichwort reicht und das ganze Programm von Boshaftigkeit, Ablehnung und Anklage kommt auch in meinen Gedanken auf. Und ich soll ein Heiliger sein? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir in der Gegenwart Jesu einen Perspektivwechsel einnehmen. Will ich endlich lernen, in meinem Leben mich mit den Augen Jesu zu sehen, der uns teuer erkauft hat, nicht mit Silber und Gold, sondern mit seinem Blut und der uns das selbst zuspricht, dadurch, dass er uns zu Gerechten gemacht hat, du bist jetzt Gottes Geliebter. Nicht, weil du lieb warst, ist der liebe Gott lieb zu dir. Das ist das fatale Lied. Pass auf, kleine Hand, was du tust, denn der Vater in dem Himmel schaut auf dich herab. Das habe ich auch gelernt. Und das führt in eine andere Theologie. Nein, Gott liebt uns nicht, weil wir so lieb sind und plötzlich so geistlich sind. Auch wenn es uns sehr schwer runtergeht, das Evangelium sagt uns, er liebt uns mit Haut und Haaren und trotz unserer guten und geistlichen Bemühungen und mit unseren Sünden. Und das will uns nicht runtergehen, dass Gott uns all inclusive liebt. Wir würden doch erst sauber, rein und gut sein. Und dann könnten wir auch glauben, dass Gott uns liebt. Und dann könnten wir auch, wenn der andere sich anders verhält, ihm auch vergeben. Und dann merken wir, wie schief wir auf einmal im Evangelium liegen. Und wir spüren das, was der Johannes einmal im Brief aufgenommen hat. Er sagt, ja, aber mein Inneres sagt mir, du liegst nicht richtig. Er schreibt das so, wenn uns unser eigenes Herz verdammt, das ist das Zentrum, in dem alle Entscheidungen unseres Lebens stattfinden, in dem unsere Begegnung mit Christus stattfindet. Es ist aber auch das Zentrum, an dem die Lüge sich festsetzen möchte und die Sünde. Wenn unser eigenes Herz uns verdammt, dann denkt daran, Gott ist größer als unser Herz. Und er erkennt alle Dinge. Und das musste ich mir schon sehr oft sagen, auch dann, wenn es um die Vergebung gegen einen anderen ging. Am liebsten würde mein Herz den anderen verdammen, nur innerlich so. Äußerlich reagieren wir ja oft anders. Aber Gott ist größer als unser Herz. Wenn sich in deinem Leben die Botschaft der Klage und Anklage nicht in Annahme der Liebe Gottes und seiner erlösenden Zusage verwandelt, dann kannst du nicht vergeben und nicht lieben. Aber es fängt immer da an, dass ich selbst erlösungsbedürftig bin und bleibe. Wir beten das doch in unseren Gottesdiensten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aber es steht eben auch im Vater unser, denn dein ist das Reich und die Kraft, nicht mein. Es geht nur durch seine Kraft. Ich kann nur erlöst mit dir umgehen, wenn ich aus der Erlösung lebe, die an mir geschehen ist. Wir werden nicht dadurch Gottes Auserwählte, Geliebte und Heilige, dass wir miteinander heilig und lieb umgehen. Das ist immer der gesetzliche Weg. Nach dem Motto, wenn ich richtig lebe, liebe und vergebe, dann kann Gott mich auch lieben und mir vergeben. Nein, genau umgekehrt. Weil Gott mich liebt und mir vergibt, kann ich vergeben und lieben. Mitten in den alten Verhältnissen meines Alltags gibt es ein von Gott verwandeltes Verhalten. Und dann spricht Paulus hier von dem Kleiderschrank Gottes. Die Wesenszüge des neuen Menschen, sagt er, sind wie Kleidungsstücke. Und Jesus stellt diese Kleidungsstücke seiner erlösten Gemeinde zur Verfügung und sagt, zieht an. Aber merkt ihr, das ist unser Ding. Gott stellt uns diese neuen Kleider der Gerechtigkeit zur Verfügung, aber sagt uns, zieht an. Das Ankleiden ist unser Geschäft. Gott hat die Kosten für diese neue Kleidung komplett übernommen. Er hat alles bezahlt. Wir dürfen uns auf Gottes Kosten neu ankleiden. Jeden Tag. So wie wir uns vielleicht mehrmals am Tag auch umkleiden, je nachdem, was wir getan haben, so dürfen wir mehrmals am Tag kommen und bei Gott uns diese neuen Kleider der Gerechtigkeit anlegen lassen. Ich möchte es etwas praktisch zum Ausdruck bringen. Selbstbetroffenheit macht kompetent zum Dienen. Ein befreundeter Arzt von mir, der hat diesen Satz immer gesagt in unseren Seminaren, Selbstbetroffenheit macht kompetent. Gott beruft Sünder, die wissen, wie es Sündern geht. Wenn ich weiß, woraus ich erlöst bin, dann habe ich eine Voraussetzung, dass diese Erlösung auch dem anderen zum Nutzen wird. Ich möchte uns einige Gedanken dazu lesen. Wenn du dem Spiegel der Selbstbetroffenheit standhältst, dann kannst du andere dazu auffordern, sich der Wirklichkeit zu stellen. Wenn du täglich neu aus der Gnade Gottes lebst, dann kannst du auch mit anderen gnädig umgehen. Wenn du die Bereitschaft hast, in Veränderung zu bleiben, dann kannst du andere zur Veränderung ermutigen. Wenn du aus der Barmherzigkeit lebst, dann kannst du barmherzig sein. Wenn du Gott jeden Tag deines Lebens nötig hast, dann kannst du den Menschen zeigen, wie notwendig es ist, Gott kennenzulernen. Wenn du deine eigene Erlösungsbedürftigkeit nicht vergisst und du dann der Schuld des anderen begegnest, dann darfst du ihn zur Umkehr ermutigen. Wenn du aus der bedingungslos geschenkten Liebe Gottes durch seine Wahrheit heil geworden bist, dann kannst du dem anderen die Wahrheit in Liebe sagen. Wenn du deine Freiheit mit der heilsamen Abhängigkeit von Gott begründen kannst, dann kannst du anderen die Gebote des Gottes als einen überzeugenden Weg zur Freiheit aufzeigen. Wenn du aus Gottes neuer Hoffnung lebst, die durch den auferstandenen Christus geworden ist, dann kannst du anderen etwas von der Ewigkeit erzählen. Die Sätze muss man sich im Einzelnen nochmal genau vornehmen. Aber ihr merkt, es geht immer erst um die Veränderung in mir, die mich zu einem priesterlichen Dienst an denen auch wirksam werden lässt, die an mir schuldig geworden sind oder die mir gleichgültig sind. Vielleicht sagst du aber meine Gefühle. Weißt du, was ich dann fühle innerlich? Bin ich dann denn nicht ein Heuchler, wenn ich nicht wirklich von meinen Gefühlen auch dahinter stehe? Also wenn ich morgens aufstehen muss, dann sagen mir meine Gefühle oft etwas anderes, besonders wenn die Nacht sehr unruhig war. Bin ich dann ein Heuchler, wenn ich trotzdem aufstehe gegen meine Gefühle? Nein, aber wenn ich dann aufstehe und sitze in meiner Familie, gequält von dieser Nacht und sage, Halleluja, was ein schöner Morgen, wie fröhlich bin ich aufgewacht und wie habe ich geschlafen, so sanft die Nacht, dann bin ich ein Heuchler. Wir dürfen ehrlich bleiben. Auch wenn unsere Gefühle etwas ganz anderes sagen wollen, wenn es um die Vergebung geht. Trotzdem, Jesus fordert uns zu noch mehr heraus, nicht nur, wo es um Bruder und Schwester geht, sondern er sagt, liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Und wenn dein Feind dürstet, dann gib ihm zu trinken. Es wird immer schwieriger. Na, welches Gefühl haben wir wohl dabei? Beim Feind wahrscheinlich feindselige Gefühle. Aber hatte Jesus uns gesagt, warte auf dein Gefühl, bis er mit meinem Auftrag übereinstimmt? Und dann handle und dann gib deinem Feind zu trinken. Woran wird dein Handeln motiviert? Was lässt dich denn feindselige Gefühle überwinden? Und so kommen wir zum Schluss auf den Höhepunkt, den Paulus uns mitgeben will in unser Leben. Eine klare Anweisung als die einzige Möglichkeit zu einem neuen Verhalten. Er schreibt in Vers 14 Kolosser 3, wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Punkt. Und zu diesem allem zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und dieses Band der Liebe umgürtet dieses ganz neue Gewand, was er uns zur Verfügung stellt. Aber wenn Paulus sagt, wie Christus euch vergeben hat, was meint er denn damit? Wie Christus euch? Und daran bindet Paulus es auch fest, es gibt gar keine andere Möglichkeit, wenn es um Vergebung geht, dann nur wie Christus euch. Und da lesen wir schon im Alten Testament, was von Christus gesagt wird. Er trug unsere Krankheit. Er lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe für unsere Sünden liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden haben wir Heil empfangen. Haben wir die Perspektive vor Augen? Er trug, er lud auf sich. Die Frage, war dir das recht, dass er das getan hat? Dass er die Schuld auf sich genommen hat und sich nicht darüber gestellt hat? Dass er nicht von oben hergekommen ist und über unsere Sünde referiert hat, sondern dass er unter unsere Sünde gegangen ist und sie getragen hat? War uns das nicht recht? Und das meint Paulus. Wenn ihr vergebt, dann wie Christus. Wie gehe ich mit der Sünde des anderen um? Nicht die Bibelsprüche, die ich dem anderen sage, müssen sich ändern, sondern mein Verhalten. und meiner Haltung. Wir müssen es lernen in unserem Leben, uns unter die Schuld des anderen zu beugen. Wir zitieren doch gerne den Satz, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und da geht es nicht nur um irgendwelche Belastungen und Krankheiten und schwierige Situationen, sondern auch um die Schuld des anderen. Bin ich bereit, mich unter die Schuld des anderen zu beugen, damit er diesen vergebenden Gott erfährt, der mich erlöst hat, unter die Schuld? Wir wollen jetzt zum Schluss das nochmal nach innen überprüfen in unserem eigenen Leben. Bin ich zu dieser Konsequenz wirklich bereit, nicht nur die Passionszeit als etwas zu erleben, danke lieber Gott, dass du mir in Christus alles vergeben hast, sondern wie kommt diese Vergebung in meinem Leben so zur Entfaltung, dass sie zu einem priesterlichen Dienst wird an den Menschen, mit denen ich lebe, ob in der Gemeinde, auf der Straße, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz oder wo auch immer. Ich möchte uns dazu einige Fragen mit in diese stillen Augenblicke hineingeben. Weißt du, wem du vielleicht noch vergeben musst? Hältst du in deinem Herzen noch an dem Ärger, der Wut und der Rebellion gegen einen anderen Menschen fest? Bist du bereit, deinen Blick von deiner Kränkung abzuwenden und auf Christus zu sehen? Bist du bereit, heute einen praktischen Schritt zu tun und im Namen Jesu zu vergeben? Heute. Bist du bereit, die Person, mit der du unversöhnt lebst, vielleicht nach dem Gottesdienst anzurufen oder zu besuchen und konkret um Vergebung zu bitten oder auch Vergebung auszusprechen? Bei wem musst du deine Gleichgültigkeit aufgeben nach dem Motto, ich habe nichts gegen dich, aber ich habe auch nichts für dich? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und Jesus sagt in Matthäus 6, wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehung nicht vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater eure Vergehen auch nicht vergeben. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.eghr.de.